Aber den Effekt von, ich komme in den Raum rein und habe dieses Gefühl von, das ist ein Zuhause, dieses Emotionale, die emotionale Bindung, die Gefühle, und das muss man ja auch sagen, das Haus verkauft sich in dem Moment, wo ich was Emotionales beim Interessenten wecke, auf eine völlig andere Art, als wenn das ein steriler, kahler Raum ist, ne?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Auch diese Folge ist wieder als Video zu sehen. Das heißt, wenn du gerade über deine Podcast-App zuhörst und uns gerne sehen möchtest, schalte gerne auf YouTube um. Der Link ist in den Shownotes ganz oben verlinkt. Mein Name ist Anni Nürnberg und in diesem Podcast, ja inzwischen teilweise auch Videocast, stelle ich dir neue Berufe vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf was für dich wäre oder wenn du schon Interesse an dem Beruf hast, wie du in diesen Beruf einsteigen könntest. Oder du interessierst dich einfach für Menschen und ihre Berufe, so wie ich es tue. Ich freue mich total, dass ich eine Expertin für das Thema Homestaging für diesen Podcast gefunden habe. Homestaging bedeutet, ein Haus oder eine Wohnung ansprechend herzurichten für die Käufer, sodass sie sich gut vorstellen können, wie sowas mit ihren eigenen Möbeln aussehen könnte. Dieser Beruf war schon für einige meiner Kunden oder eher Kundinnen interessant. Warum, erklären wir gleich in diesem Interview. Und was ich auch besonders spannend finde, ist, dass Lea, mein Gast heute, diesen Beruf ohne entsprechende Ausbildung ausübt. Das heißt, es ist prinzipiell auch für Quereinsteiger sehr gut geeignet. Im Interview sprechen wir darüber, wie Lea in diesen Beruf reingekommen ist, was für Tricks sie auch per Learning by Doing gelernt hat und wie man zum Beispiel den Geschmack von möglichst vielen Menschen, die diese Wohnungen oder Häuser besichtigen, treffen kann. Lea erzählt uns von ihrem Alltag, auch wenn man das eigentlich gar nicht so bezeichnen könnte, aber dazu gleich mehr. Und sie erzählt uns, was sie an diesem Beruf so sehr liebt und was Herausforderungen für sie sind und waren. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören oder Zuschauen. Ich freue mich heute, die Lea zu Gast zu haben. Lea kenne ich aus meinen aktiven Tanztagen in Aachen damals, vor einigen Jahren. Inzwischen tanze ich ja nicht mehr so viel. Und ich habe vor ein paar Monaten gesehen auf Instagram, dass du dich selbstständig gemacht hast im Homestaging. Und das finde ich total spannend, auch weil es schon für ein paar meiner Kunden und Kundinnen interessant war. Und deshalb freue ich mich, dass du jetzt hier die Zeit nimmst, ein paar Fragen zu beantworten und ein bisschen was zu deinem Beruf zu erzählen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch. Ist für mich auch echt eine Herzensangelegenheit. Also ich brenne dafür einfach. Ja. Und deswegen freue ich mich, wenn ich das der Welt ein bisschen näher bringen kann, weil es ja doch eine neue Sache ist, so gefühlt.
Ja, sehr schön. Dein Leben war eigentlich von der Immobilienbranche von Anfang an geprägt, so wie ich das gelesen habe. Du kommst aus einer Immobilienfamilie. Was heißt das konkret und wie hat dich das geprägt?
Also mein Opa war Architekt, mein Vater ist Architekt, mein Bruder ist Architekt. Mein Vater hat ein großes Bauunternehmen hier in Aachen, so eines der drei Großen, würde ich sagen. Und genau dementsprechend war das einfach immer ein Thema. Bei uns war aber zu Hause klare Faustregel von meinem Vater. Der hatte irgendwie so ein leichtes Trauma davon, dass man bei ihm in der Kindheit immer nur vom Beruf geredet hatte. Deswegen wurde bei uns da nicht drüber gesprochen. Und wir haben sicherlich immer in schönen Häusern gewohnt und auch in ausgefallenen Häusern. Aber das war zu Hause nicht so das Thema. Aber irgendwie war der Zugang halt trotzdem da. Und da ich dann auch nebenbei, neben dem Studium gearbeitet habe im Büro, hat sich dann das eine zum anderen entwickelt. Und irgendwie bin ich dann doch da gelandet, obwohl ich das ursprünglich gar nicht wollte.
Ja, was hast du studiert?
Ich habe erst Umweltingenieurwissenschaften studiert hier in Aachen und danach Medienwirtschaft in Köln. Ich dachte, ich gehe zum Fernsehen, hat dann auch nicht so geklappt. Bin ich dann doch wieder bei Immobilien gelandet. Ist aber auch okay.
Ja, spannend. Also so ein bisschen Parallele sehe ich tatsächlich zu meiner Familie. Mein Großvater war auch Architekt, mein Onkel ist es und mein Vater verwaltet die ganzen Gebäude und Wohnungen meines Großvaters. Schon spannend, ja.
Genau, das ist auch das, womit ich dann wirklich angefangen habe. Also verwalten erstmal vom Bestand, aber dann auch im größeren Sinne von Eigentümergemeinschaften und so. Genau, das habe ich relativ lange gemacht, auch relativ groß. Dann bin ich schwanger geworden, habe meine Tochter gekriegt, vor jetzt mittlerweile ein bisschen über also vor 5 Jahren schwanger geworden, dann irgendwann gekriegt und dachte mir so, das ist überhaupt kein Problem, ich mache das einfach weiter mit dem Kind und so, das ist ja okay, ich kann ja von zu Hause arbeiten, das klappt schon. Und ich erinnere mich dann das erste halbe Jahr, wie ich irgendwie jeden Tag mit dem Ball so am Tisch mit dem Kind in der Trage, so am Laptop versucht habe, irgendwas zu schaffen. Und dann irgendwann nach einem halben Jahr einfach gesagt habe, so, nee, das funktioniert nicht. Man macht einfach so viele Fehler. Und man kann sich, also auch das Kind, ich konnte mich gar nicht darauf einlassen. Ne? Wir waren super eng, aber irgendwie war es immer dieser Konflikt. Und hat man wirklich aufgehört. Und als sie dann in der Kita war, als ich dann wieder durchstarten wollte, habe ich mir gedacht, so, boah, dieser ganze Verwalterkram, schön und gut, aber so richtig Spaß machen tut das ja nicht. Und dann, und dann habe ich parallel schon in der Zeit so ein bisschen inoffiziell, so ein bisschen dekoriert für Leute und auch angefangen, Wohnungen einzurichten. Und so kam das dann, dass ich dann gesagt habe, okay, ich werde vielleicht noch ein bisschen weiter verwalten, auch ganz sicher Makler weitermachen. Aber eigentlich brenne ich fürs Homestaging. Das ist mein Ding.
Ja. Ja. Hast du dafür irgendwas gelernt oder hast du da einfach so ein Händchen für, ein Auge für und setzt das dann um?
Ich habe es nicht gelernt, gar nicht. Das ist wirklich Learning by Doing gewesen. Und ja, also ich glaube, so ein Auge für Ästhetik habe ich einfach. Hoffentlich, ne?
Ja, also was ich so gesehen habe, ja.
Ja, und ansonsten, also ich habe immer schon bei uns ständig die Möbel rumgerückt und komplett neu das Haus irgendwie eingerichtet. Und auch bei unserem besten Freund habe ich freie Hand zu schalten und walten und bei dem das Haus neu einzurichten. Und dann fing das an, dass mein bester Freund ist, der hat arbeitet auch bei einer Maklerfirma. Und die hatten ein Homestaging gebucht von einer professionellen Homestagerin und hatten dafür irgendwie 5.000 Euro bezahlt. Und ich habe das halt gesehen und dachte mir so, was? Also sorry, das mache ich euch schöner für 2.000. Und so ging es eigentlich los. Und dann, ja, so habe ich dann angefangen und dann, ja.
Ja. Also müssen wir, glaube ich, die Leute abholen, die keine Ahnung haben, was eigentlich Homestaging ist. Magst du mal erklären, was das ist?
Genau. Also in der Regel, wenn man ein Haus meistens kaufen möchte, also bei der Miete ist es noch gar nicht so verbreitet, sondern wirklich beim Kaufen, ist es so, dass die Leute eben sich meistens eine leere Immobilie angucken, leere Räume, unpersönlich, teilweise auch ein bisschen renovierungsbedürftig und da wirklich in die Jahre gekommen, wo es dann einfach vor Ort nicht so ansprechend ist. Ne? Also dann gibt es auch Leute, die haben wirklich gar keine Vorstellungskraft. Wie sieht jetzt mein Schrank, mein Bett, mein Sofa da drin aus? Und wie ist das Wohngefühl tatsächlich? Und da komme ich ins Spiel, denn ich nehme diese leeren oder unschönen Räume oder auch unvorteilhaften, ne, und mache die zu einem persönlichen Zuhause, nicht zu einem echten. Aber ich lasse das so wirken, indem ich eben möbliere, dekoriere, da wirklich ein Raumgefühl schaffe. Ne? Also sinnvolle Ausstattung, Laufwege, Sichtachsen und sowas einfach nutzen, Beleuchtung, einfach ein generelles Konzept, was die Leute einfach abholt. In dem Moment, wo die da reinkommen, kriegen die dieses Gefühl von, hier will ich sein, hier will ich leben, das ist ein Zuhause so. Und dieses Gefühl kriegt man einfach nicht, wenn man in ein leeres Wohnhaus geht.
Ja, ja, definitiv. Ja, ich habe da so Videos in deinem Instagram-Account gesehen und das ist ja wirklich, da ist dann ein Tisch drin, ein Sofa und eine Kinderspielecke und sowas. Also es sieht richtig, richtig wohnlich aus. Also fand ich auch richtig ansprechend, vor allem im Gegensatz zu dem leeren, kalten, kahlen, wie es halt dann sonst aussieht oder vorher aussah. Ja. Spannend auf jeden Fall.
Also meistens sind es tatsächlich so gerade frisch sanierte Objekte, die ich dann stage, die kommen dann einfach nochmal besser an. Und man muss auch tatsächlich sagen, dass mit Staging der Kaufpreis meistens wesentlich höher ist als ohne. Das ist wirklich massiv teilweise. Also da sind bei Häusern oder Wohnungen teilweise echt 10-20% dann mehr drin. Als wenn es leer angeboten wird.
Ja. Ja.
Und da muss man auch sagen, da hat man die Kosten fürs Homesteading halt auch wieder raus.
Ja, definitiv. Ja, das lohnt sich dann. Und ich meine, so ein Sofa oder so ein Bett, das ist ja auch echt schwer. Wie kriegst du das da alles hin und die Materialien und sowas? Also, was gibt's da für Tricks vielleicht auch?
Genau. Ich habe es ja nicht gelernt, ne? Also ich musste ja die Erfahrung auch machen. Das ist wirklich das, wo mein Fail des Anfangs. Also ich habe mir so zwei wunderschöne beige Couches gekauft, die relativ sperrig sind und unfassbar schwer. Hölle, wirklich Katastrophe, wirklich das Hölle, diese Dinger irgendwo reinzutragen. Das heißt, mittlerweile ist wirklich Fokus auf, die Sachen müssen schön aussehen, die müssen aber vor allem leicht sein und am besten auch klein, ne? Also gerade bei einer Couch, eine einteilige Couch ist für Staging nicht geeignet, weil da funktionieren am besten Module, wo man ein kleineres Teil hat und dann noch so eine, wie auch immer das heißt, Chaise Longue, sowas Tieferes. Das funktioniert einfach besser, weil man das individuell auf die Räume anpassen kann. Das heißt, ich kann die Dinger tauschen, ich kann die gegenübersetzen und vor allem habe ich nicht so riesen Dinger, die ich teilweise auch gar nicht durch die Türen kriege. Dann sind die Wohnungen ja teilweise verwinkelt, dann muss ich da im Flur mit drehen und so. Das funktioniert bei so großen einfach nicht. Das heißt, das ist so ein Ansatzpunkt. Und dann muss man auch sagen, Massivholzmöbel, zu schwer. Das heißt, man muss dann schon auf eher günstigere oder vor allem leicht gebaute Materialien gehen, einfach um die Dinger da schnell rein und raus zu kriegen. Und zum Thema Bett, ich behaupte mal, 99% aller Homestaging-Betten sind nicht echt. Also in meinem Fall nehme ich die Kisten, also so diese Plastik-IKEA-Kisten, diese großen, wo die ganze Deko drin ist, die ich in die Wohnung trage. Die sind dann ja am Ende leer. Die stelle ich 4-mal hin und lege eine aufblasbare Luftmatratze, eine große, in 1,80 mal 2 Meter drauf. Und dann wird das halt schön drapiert. Ja. Manche nehmen auch nur so Isomatten oder so als Auflager. Und dann Bettlaken drüber, Decken drüber und so. Man muss ein bisschen, also der Makler muss es wissen. Ist blöd, wenn sich dann jemand draufsetzt. Da drauflegen will. Aber es ist jetzt bei mir noch nicht passiert.
Ja, ja, spannend. Und Kleiderschrank und sowas, ja?
Kleiderschrank, ja, normaler Schrank. Es gibt so Attrappen, das sind dann so diese Hochziehbanner. Ne, die sind dann bedruckt von vorne wie ein Schrank. Das kann man machen. Ich nutze lieber so offene Kleiderstangen, die dann auch ein bisschen modern sind, einfach mit Filigran und dann hänge ich 2-3 Sachen dran. Und das wirkt von der Größe auch. Und wenn ich jetzt ein Riesenschlafzimmer habe, dann stelle ich 2 davon nebeneinander, noch eine Pflanze oder eine kleine Sitzecke dazu und dann sieht das auch schön aus. Aber da einen Kleiderschrank abzubauen, das ist ja, das funktioniert nicht. Das macht der Schrank auch 2-3 Mal mit und dann war es das ja.
Das stimmt, ja.
Und das Gleiche geht bei Küchen. Also die Staging-Küchen sind aus Pappe. Die kann man zusammenfalten, platt in eine große Kiste tun und dann kann man die aufbauen. Dann kommen da so Pappelemente zwischen, Pappelement drauf und dann sind die schön akkurat, aber nicht benutzbar.
Ja, okay. Und wo lagerst du die ganzen Sachen? Das hört sich ja schon nach viel Material an.
Ja, ist so. Also ich glaube, ohne Lager funktioniert es nicht. Klar, man versucht immer irgendwie, wenn man jetzt ein Projekt abschließt, also eine Wohnung oder ein Haus ist verkauft und man weiß, das Staging wird frei, dann guckt man immer irgendwie, habe ich eine Option, einen Auftrag vielleicht ein bisschen vorzuziehen, das irgendwie noch 2 Wochen länger dazulassen, dass ich wirklich den nahtlosen Übergang habe, dass ich nicht alles einmal ins Lager schleppen muss. Aber für den Fall habe ich ein Lager, wo ich sowohl in Schränken halt meine Deko aufbewahrt habe, auch kategorisiert nach Nachttischlampen, Duftkerzen, Deckchen und so weiter. Und halt eben die großen Möbel dann gestapelt, möglichst hoch kann, platzsparend, wie auch immer, auf der anderen Seite, genau. Aber ohne funktioniert nicht, weil irgendwas an Leerlauf hat man immer. Und man muss ja auch sagen, dass wenn man eine Wohnung staged, dass man nicht 1:1 die Sachen so in die nächste Wohnung tun kann. Das ist immer, ne, klar, die Basics meistens schon, aber von den Kleinigkeiten ist es dann immer noch mal was anderes.
Ja, das glaube ich. Und das hört sich jetzt bisher so an, als würdest du das Ganze alleine machen, aber auf deiner Webseite ist ja noch jemand. Welche Rolle spielt er denn?
Ich habe noch einen Geschäftspartner und der ist tatsächlich weniger im Homestaging-Bereich aktiv. Also das mache ich schon, also gerade das Raumgefühl, das Dekorieren. Der unterstützt mich da tatsächlich mehr in den Maklersachen und vielleicht auch ein bisschen beim Homestaging mit der Beschaffung von Aufträgen. Also der hat auch noch mal ein bisschen mehr Kontakte, aber vor allem in dem Maklerbereich und dem sonstigen Immobiliengeschäft ist der dann mit dabei. Beim Homestaging habe ich natürlich ein bisschen Hilfe, weil so eine große Couch kriege ich auch nicht alleine in den vierten Stock geschleppt. Ich muss dann manchmal meinen Mann verdonnern und wenn der nicht kann, dann habe ich auch noch zwei, drei Jungs, auf die ich dann zurückgreifen kann, die mir die Sachen schleppen und teilweise auch aufbauen.
Ja, okay. Genau. Wie oft machst du das und wie lang sind die Sachen dann da in so einer Wohnung oder so einem Haus?
Genau, das ist ziemlich unterschiedlich. Teilweise gibt es eben Wohnungen, dass die dann wirklich als Einzelwohnungen gebucht werden. Und dann sagen wir so als Richtwert, 6 bis 8 Wochen ist eigentlich die Dauer, die realistisch so ein Objekt im Markt, sag ich mal, ist, bis es dann verkauft wird. Das sind aber flexible Verträge. Also ich biete einen Basiszeitraum an, das ist meistens 6 bis 8 Wochen, je nachdem, was der Kunde auch möchte. Und den kann ich dann individuell nach Wochen verlängern, wenn das Objekt noch nicht verkauft ist. Und dann gibt es aber auch Projekte wie zum Beispiel jetzt ein großer Neubau, wo eine Musterwohnung ausgestattet wird, einfach, dass die Interessenten sich eine fertige und auch möblierte Wohnung angucken können, während andere Wohnungen vielleicht sogar noch im Bau sind. Und ja, dann geht es über 3 Monate, 6 Monate bis zu einem Jahr. Wir haben jetzt auch ein Staging, das seit 2 Jahren in einem Haus steht und wir wissen nicht, ob wir das irgendwann mal wiederkriegen und die zahlen immer fleißig, soll es auch recht sein.
Okay.
Völlig unterschiedlich. Aber so der kleine Standard, würde ich sagen, ist 8 Wochen.
Ja. Ja. Okay. Ist ja für dich auch, also hört sich jetzt so an, als hättest du alle 6 bis 8 Wochen was zu tun und ansonsten fließt das Geld. Ist das so?
Ja, das ist schon so. Man muss aber auch sagen, dass es irgendwie immer gleichzeitig kommt. Also wenn dann ein Staging ist, dann sind irgendwie 3 in der Woche und dann passiert 6 Wochen gar nicht. Das ist dann schon irgendwie so ein bisschen, aber das ist ja immer so.
Ja.
Genau.
Ja, spannend.
Aber ich muss auch sagen, ich liebe es halt einfach. Ne? Also wir waren jetzt letztens im Urlaub und dann hat währenddessen eine Kundin angerufen und meinte, ja, wir brauchen das Staging, wir haben die Wohnung verkauft, das muss ganz schnell da raus. Das soll eine Etage tiefer, wir tun das direkt in die nächste Wohnung. Und ich so, ja, aber ich bin im Urlaub, was soll ich denn machen? Ja, sie haben Zeit bis Donnerstag, dann kommt der Fotograf und wir kamen Mittwochabend aus dem Urlaub zurück. Und dann bin ich wirklich aus dem Flieger direkt dahin und habe dann losgelegt. Und trotzdem, ich liebe es halt einfach. Ne? Also es könnte kein schnellerer Start aus dem Urlaub zurück für mich sein.
Ja, schön. Richtig schön. Was genau magst du daran so gerne? Vielleicht frage ich da nochmal genauer nach.
Also dieses Arrangieren, so dass es meinem Auge einfach gefällt. Und auch diese Wirkung, also wirklich, das ist ja auch für mich, ich könnte da auch einziehen, sofort. Also gut, ich würde mir ein vernünftiges Bett da reinstellen und auch eine echte Küche. Aber ich habe halt die Möglichkeit, ständig diese Räume zu schaffen, wie sie mir ästhetisch gefallen und damit halt auch wirklich immer positives Feedback zu kriegen. Das ist so ein schönes Gefühl, dass man halt jeden damit abgeholt bekommt, weil das ist natürlich auch eine Aufgabe an mich. Ich muss die natürlich so einrichten, dass jeder Interessent, jeder Kunde, ob 20 oder 80, da reinkommt und sagt so, ja, schön, so, ne? Und deswegen ist das halt echt einfach ein schönes Gefühl, eine total positive Verknüpfung einfach für jeden. Auch die Eigentümer, die sagen so, boah, was sie da rausgeholt haben, ist ja der Hammer.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ein Kunde hatte so eine, also echt so ein bisschen runtergekommene Wohnung, fieser, abgenutzter Teppichboden, alles nicht schön. Ich habe die gestellt und der meinte so, ja, sie können auch aus Scheiße Gold machen, ne?
Ja. Aber was du gerade gesagt hast, diese Herausforderung, dass es sowohl für 20 als auch für 80-Jährige gut aussieht.
Ja.
Wie, das braucht ja dann so eine Art zeitlose Ästhetik oder sowas. Wie machst du das?
Also meine Devise ist ja beige, zeitlos und natürlich. Also generell, wenn ich jetzt damit, ist ja auch so super modern im Moment, so pink und orange Akzente, habe ich immer das Bedürfnis, es auch mal umzusetzen, aber damit holt man einfach die ältere Gesellschaft nicht so ab, das muss man einfach sagen.
Ja.
Und da einfach auf natürliche Materialien, Pflanzen, Stoff definitiv, also Stoff ist wirklich das A und O, Teppiche, Vorhänge, Kissen, Textil einfach, dass man eine Haptik da reicht, dass man verschiedene Strukturen hat, dass man einfach, ne, dass man so eine Griffigkeit da reinbringt, so ein matt und glänzend kombiniert und einfach so, ich würde sagen, neutral bleibt mit Holz, beige, schwarz, würde ich sagen. Damit kriegt man jeden abgeholt und da macht man einfach wieder. Dann gibt es auch Situationen, okay, da ist dann eine knallgelbe Küche drin, ne? Dann überlegt man sich halt auch, was macht man? Man könnte einfach ganz einfach einmal die gelbe Küche weiß lackieren, einmal die Fronten einmal überpinseln, wenn man sich sicher ist, dass der nächste Käufer die rausschmeißt, aber die ist dann halt, ne, eigentlich dahin, sage ich mal, aber dann fängt man so ein bisschen an, vielleicht gelbe Kissen mit auf der Couch, kleine Akzente, ein bisschen Deko in Gelb, um es einfach so ein bisschen als Farbkonzept für die Wohnung zu machen, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja.
Genau.
Spannend. Ich habe schon mal jemanden interviewt, der so, der hat für so eine Lotterie für Traumhäuser gearbeitet und der meinte auch so, das, was die Leute spannend finden an Häusern oder an Wohnungen oder was ein schönes Haus ausmacht, das ist gar nicht so unterschiedlich, wie man denkt.
Ist so.
Sondern viele Menschen haben so ein ähnliches Bild von einem Traumhaus oder von einer schönen Einrichtung und das macht es dann auch irgendwie leichter.
Ja, ist so. Also ne, so Faustregeln wie hell, ne, einladend hell, offen, sowas. Das sind halt Faustregeln, die funktionieren immer. Und wenn man merkt, da sind irgendwie Ecken, die sind dunkel, das würde man ja in einer leeren Wohnung sofort merken, wenn da irgendwelche Bereiche total dunkel sind, dann akzentuiert man da halt noch mit Drehlampen und irgendwelchen Wandleuchten und Tischlampen und so weiter. Da kann man halt super viel rausholen. Also ich würde sagen, Beleuchtung und Textil ist meine Geheimwaffe.
Cool. Wie kommst du denn an deine Kunden? Ist das über dein Netzwerk, was du dir über die letzten Jahre aufgebaut hast? Oder hast du da noch, machst du Werbung?
Ich mache tatsächlich noch gar keine Werbung. Ich meine, ich bin ja noch relativ frisch dabei. Die Firma ist seit kurz nach Weihnachten, also jetzt ziemlich genau ein halbes Jahr, am Start. Und am Anfang waren es echt noch so Sachen, die ich aus der Vergangenheit dann von davor hatte. Und jetzt, ich weiß nicht wie, aber kommen tatsächlich relativ viele Leute über meine Website. Also ich hab die ganzen Suchmaschinenoptimierungssachen habe ich schön gut eingegeben in meiner Website, aber wirklich für Werbung bezahlt habe ich noch nicht. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen. Und dann ist eben, es ist auch viel, dass Kunden einfach, zum Beispiel große Investoren sagen, sie machen dann für jedes Projekt 1-2 Wohnungen. Und da ist es dann wirklich so, dann habe ich 4-5 Stagings fest für die und in dem Moment, wo das frei wird, kommt das in die nächste Wohnung. Und das allein damit habe ich einfach super viel zu tun, genau.
Ja. Und bist du bei den 2.000 Euro geblieben, oder? wie hat sich dein, also du musst jetzt keine konkreten Preise nennen, aber ist das dann, kommt das auf die Dauer an oder auf deinen Aufwand oder wie machst du deine Preise fest?
Also ich sag mal so, natürlich in erster Linie hängt es davon ab, wie groß die Wohnung ist. Und ne, also ich sag mal, man kann auch nicht sagen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet 2.000 Euro, eine Drei-Zimmer-Wohnung kostet 2.500 Euro oder 3.000 Euro, eine Vier-Zimmer-Wohnung kostet 4.000 Euro. Das funktioniert auch nicht, weil dann hat man ein riesen Wohnzimmer, wo man letztlich halt ne, die Sachen unterbringen muss und ja auch irgendwie füllen muss. Gleichermaßen gibt es Einzimmerwohnungen, da muss ich ja trotzdem ein Sofa, einen Tisch, irgendwie einen kleinen Schreibtisch oder
ein Bett,
eine Küche, muss ich ja trotzdem alles da drin unterbringen. Klar, das ist dann ein bisschen kleiner, aber von der Sache an sich bleibt es das Gleiche. Man sagt so grob 1-3% vom Kaufpreis. Ganz grob. Aber das ist wirklich sehr individuell, würde ich sagen. Also da muss man sich wirklich jede Wohnung einzeln anschauen und gucken, was muss da jetzt konkret rein, um das zu füllen, und dann kann man das beschließen. Ja. Aber man kriegt ein Homestaging auch für 2000 Euro bei mir. Aber dann ist es ein kleines.
Okay.
Ja.
Und 2000 Euro heißt dann so eine Art Pauschalpreis oder ist das pro eine bestimmte Zeit?
Genau, das ist immer erstmal der Basiszeitraum und alles, was dann on top kommt, ist dann Verhandlungssache. Also wenn man mir sagt, man macht ein halbes Jahr direkt, dann kann man natürlich diese Verlängerungskosten reduzieren. Normalerweise ist es so, dass ich anbiete 8 Wochen plus 100 Euro die Woche. So zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich gehe davon aus, ich verkaufe die Wohnung und dann geht es weiter.
Okay, du bist ja auch Mutter von 2 kleinen Kindern. Wie funktioniert das denn dann, gerade in so Zeiten, wo so verschiedene Dinge auf einmal sind oder vielleicht 2 Homestages direkt hintereinander oder parallel? Brauchst du ja eigentlich viel Unterstützung, oder?
Absolut. Da muss ich auch sagen, ich mache dann viel abends und am Wochenende, wenn halt mein Mann übernehmen kann. Und dann geht halt wirklich großer Dank raus an meinen Mann, der mich dann wirklich mit dem Rücken frei hält und auch an meinen Geschäftspartner, den Onkel Sven, den die Kinder auch über alles lieben und ja, und dann Schwiegereltern sowas. Ne? Also man kriegt das dann schon geregelt, aber man muss es auf jeden Fall organisieren. Also es ist dann nicht so nach dem Motto, ich muss mal 2 Tage mich jetzt hier um eine Wohnung kümmern und dann bin ich einfach mal weg, sondern das muss man halt besprechen. Lutz,
das liegt mir. Da will noch jemand mitsprechen. Ja, okay. Gibt es denn irgendein Projekt, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil es ja irgendwie besonders war?
Auf jeden Fall würde ich sagen, das Haus, wo ich jetzt hier gerade sitze, das war nämlich eins von diesen Objekten, was leer, ich glaube ein Dreivierteljahr auf dem Markt war und sich einfach nicht verkauft hat. Und dann war es so, dass wir bei uns zu Hause jetzt eine riesen Baustelle haben. Wir setzen eine Etage drauf und mussten halt Dach abmachen und alles. Und das heißt, wir haben dann eine Unterkunft, sag ich mal, für ein Dreivierteljahr oder so gesucht, wo wir hinziehen können. Dann habe ich hier meinen Finger drauf gesetzt und habe gesagt, okay, wir lassen das mal leer und wir ziehen da ein. Aber ich kümmere mich im Gegenzug quasi um den Verkauf zukünftig und habe hier dann einmal gestaged. Und dann ging das wirklich innerhalb von 2 Wochen. Hatten wir 3 Angebote, noch höher als der damalige Angebotspreis war. Und das Ding war sofort verkauft. Und das hat mich schon irgendwie ziemlich überzeugt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so krass ist. Da hat sich in 3/4 Jahr gar nichts getan. Dann ein Angebot, was dann irgendwie 70.000 unter Angebotspreis war. Und das dann aber auch nicht zum Abschluss gekommen ist, weil der Interessent dann doch wieder abgesprungen ist. Und dann hier einmal Möbel reingestellt und zack, sofort. Das war schon cool, ja.
Ja, ja. Krass, dass das echt so einen Riesenunterschied macht.
Ja, genau.
Ja. Ja. Gibt es irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt begeistert sind und loslegen wollen?
Mit selber
mit Homestaging.
Soll ich sagen, lass es. Nee, also es ist schon ein herausfordernder Markt, weil bei den Eigentümern, bei den Maklern, bei den Investoren teilweise die Bereitschaft noch nicht so groß ist. Also es ist wirklich irgendwie komisch, wenn man bei Immobilien-Scout reinguckt, es ist wirklich Standard, dass die Wohnungen virtuell möbliert werden. Also mit künstlicher Intelligenz oder mit Designern, die das halt am Computer machen. Das funktioniert fürs Inserat, aber den Effekt von ich komme in den Raum rein und habe dieses Gefühl von, das ist ein Zuhause, dieses Emotionale, die emotionale Bindung, die Gefühle, und das muss man ja auch sagen, das Haus verkauft sich in dem Moment, wo ich was Emotionales beim Interessenten wecke, auf eine völlig andere Art, als wenn das ein steriler, kahler Raum ist, ne? Und da ist irgendwie der Sprung noch nicht so weit, dass die Leute sagen, okay, wir gehen den Schritt und lassen da echte Möbel reinstellen. Vielleicht fehlt auch noch der Bekanntheitsgrad. Dann sage ich, Leute, macht euch alle selbstständig, werdet Homestager, damit jeder weiß, das funktioniert. Am Ende würde ich sagen, wählt leichte Möbel.
Ja.
Und wenn es das ist, wofür du brennst, dann mach es. Aber das geht ja für jeden Job, ganz ehrlich.
Ja.
Egal, was es ist, wenn du dafür brennst, dann go for it.
Ja.
Ja.
Und im Zweifel ist es ja was, was man auch nebenberuflich, neben einem Hauptjob ausprobieren kann.
Ja, absolut, genau. Ja.
Ja, okay. Vielen lieben Dank für dieses schöne Interview.
Ich habe zu danken. Dann sehen wir uns wieder in 10 Jahren beim Tanzen.
Ja, hoffentlich mal.
Genau.
Ja. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Sehr gerne mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Ich danke dir ganz herzlich. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher Beruf das für dich sein könnte und was dein eigener Traumjob ist, helfe ich dir gerne, das herauszufinden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst mit einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich dabei vorgehe, kannst du dir in der Podcast-Folge 100 anhören. Wenn du mich besser kennenlernen möchtest und mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, in dem du Spaß hast, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, weil du deine Stärken und Talente einsetzen kannst und der dich auf allen Ebenen oder zumindest fast allen Ebenen erfüllt und einfach glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar an möglichst vielen Arbeitstagen. Deine Anni von Jobnavigation.